Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanzerhof.
Es gibt Momente im Leben, die rollen völlig unvorbereitet über einen hinweg. Wie ein schrecklicher Tsunami. Diese Welle, die alles unter sich begräbt, was vorher war, was einem wichtig ist. Und plötzlich ist es völlig egal, wer man ist und wo man gerade steht. Da ist man auf einmal ganz allein mit dieser Kraft, die einem den Boden unter den Füßen wegreißt. Und man kann gar nicht mehr wahrnehmen, wo wirklich oben und unten ist. So muss es sich anfühlen, die Diagnose Krebs. Vor allem für uns Frauen die Diagnose Brustkrebs. Aktuell erkranken etwa 70.000 an einem Mammakarzinom. Das ist mit rund 30% aller Fälle die häufigste Krebsart bei Frauen. Im Klartext gesprochen besagt die Statistik, dass eine von acht Frauen im Laufe ihres Lebens an diesem Tsunami erkrankt. Und das besonders häufig ab dem 40., 50. Lebensjahr, wenn eigentlich alles noch vor einem oder bereits in voller Blüte steht. Es ist Grund genug, heute in unserem Longevity-Podcast Forever Young vom Lanzerhof einmal ganz genau hinzuschauen, um diese Krankheit zu verstehen, die Therapiemöglichkeiten aufzuzeigen und vor allem Körper und Seele als Einheit bei diesem Erkrankungs- sowie auch Heilungsprozess zu betrachten. Dazu haben wir heute eine ganz besonders erfahrene und in diesem Bereich versierte, sensible Fachfrau eingeladen. Herzlich willkommen, Viola Zwanzig vom Gesundheitsressort Lanzerhof auf Sylt. Du bist Fachärztin für Gynäkologie, Palliativmedizinerin und Ayurveda-Medizinerin.
Ja, vielen Dank, liebe Clarissa, für die Einladung, dass ich hier sprechen darf. Freue ich mich.
Ich freue mich auch sehr. Du befasst dich seit vielen Jahren mit der Krankheit Brustkrebs, hast viele Patientinnen und ich gender hier mal ganz bewusst nicht, weil es sind ja meistens tatsächlich Frauen, begleitet, kuriert. Erzähl uns vorab ein bisschen, wie du als Gynäkologin erstmals mit dieser Krankheit in Berührung gekommen bist und wie sie quasi medizinisch in dein Leben getreten ist.
Ja, diese Erkrankung ist natürlich ein großer Teil in meinem Fachgebiet, muss man sagen. Und ich habe auch immer an Kliniken gearbeitet, wo Brustzentren etabliert waren. Zuletzt auch an einem wirklich großen Brustzentrum. Wir haben auch die Mammographie-Screenings gemacht, sodass mir die Begleitung von Frauen eben im Akutbereich von Anfang an mitgegeben wurde. Und ich auch nachher in meinem Rahmen der Palliativmedizin auch natürlich Kontakt zu den Frauen mit Brustkrebs hatte. Und auch hier in Sylt am Lanzerhof auch immer wieder Gäste begleite, die eben Brustkrebserkrankungen hatten. Sodass die Erkrankung und auch die Begleitung der Frauen mir sehr vertraut mittlerweile ist und mir auch sehr viel Freude macht, wenn ich das so sagen darf.
Ich sprach ja eingangs von dieser Welle, von dem Tsunami, die plötzlich über einen rollt und hinwegbricht, wenn man die Diagnose gestellt bekommt und hört. Was sind so deine Erfahrungen als Ärztin? Wie gehen die Patientinnen tatsächlich in diesem Moment und zunächst einmal mit dieser Diagnose um?
Krebs ist, glaube ich, immer das Wort allein schon, was ganz viele Ängste sofort hochspült sozusagen, wie eben dieser Tsunami. Mhm. Bei Krebs haben ganz viele erstmal das Gefühl, okay, das ist jetzt mein Todesurteil tatsächlich. Und natürlich sind dann auch ganz viel Ängste, Traurigkeit, die Gefühle, die wir so bekommen. Und dieses, das kann doch nicht sein, warum ich, ja, also sehr viel Verzweiflung auch. Und dann in den weiteren Gesprächen, wir werden da auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, darf man ja beim Brustkrebs sagen, dass da die Prognosen sehr gut sind und die Erkrankung mittlerweile sehr früh erkannt wird meistens und damit die Chancen auf Heilung sehr, sehr hoch sind und wir da den Frauen natürlich auch so ein bisschen beruhigende Worte mitgeben können. Mhm. Aber Angst, Trauer, Verzweiflung sind immer erste Reaktionen.
Ja. Klar. Völlig verständlich. Du sagtest Diagnosemöglichkeiten, Stichwort Diagnose. Welche Methoden der Früherkennung gibt es?
Ja, wir Frauen werden ja schon sehr früh in eine Früherkennung bei unserem Frauenarzt, bei unserer Frauenärztin oder wir haben die Möglichkeiten dazu anders als Männer, sodass eigentlich ab dem 20. Lebensjahr die jährliche frauenärztliche Untersuchung zu unserer Vorsorge gehört und da werden auch immer die Brüste abgetastet. Die Mammographie, die, glaube ich, ganz viele zumindest vom Namen hören, das ist die Röntgenuntersuchung der Brust, macht man in diesem frühen Alter noch nicht, weil einfach die Brust da auch noch zu dicht ist vom Gewebe. Die fängt dann standardmäßig ab dem 50. Lebensjahr an. Also wir haben ein Brustkrebs-Screening etabliert hier in Deutschland, wo wir ab dem 50. Lebensjahr alle 2 Jahre die Mammographie machen lassen können. Bisher noch bis zum 70. Das wird jetzt aber weiter hochgesetzt. Und dann hat der Frauenarzt, die Frauenärztin auch immer die Möglichkeit, eine Ultraschalluntersuchung zu machen. Aber gerade wenn man irgendwie Veränderung spürt, ist erstmal der erste Weg in die Praxis, um da vielleicht mal mit dem Ultraschall zu gucken. Gerade bei jungen Frauen darf ich auch mal sagen, jede Veränderung ist erstmal primär, gerade in jungen Jahren, eher sowas wie eine Zyste, vielleicht mal ein Fibroadenom, also nicht bei jedem Tastbefund müssen wir uns sofort Sorgen machen. Und wir haben aber die Möglichkeit, das eben relativ schnell abzuklären. Dann gibt es noch die Möglichkeit der MRT-Untersuchung. Das ist die Schichtuntersuchung der Brust, die im Moment noch nicht als Vorsorge etabliert ist, weil da einfach die Aussagekraft nicht immer so ganz sinnvoll erscheint. Also man denkt natürlich immer, das ist die bestmöglichste, aber das ist es eben nicht, wenn man sich so anschaut, wie viel falsche Diagnosen gestellt werden, wie viele richtig dann auch erkannt werden. Aber es ist eine gute Zusatzuntersuchung, vor allen Dingen dann bei jüngeren Frauen, weil da ist dann die Mammographie tatsächlich schwierig.
Welche Fortschritte in der Diagnose gab es die letzten Jahre? Gibt es da Neuerungen, wo man sagt, okay, du sagtest MRT, ist das etwas, was so neuerdings sozusagen aufgekommen ist?
Also neuerdings nicht, aber natürlich eine eben, wie gesagt, gute Zusatzmethode, die eben auch ohne Strahlung auskommt, muss man natürlich sagen. Allerdings mit Kontrastmittel, auch da ist dann immer so dieses Abwägen, jedes Mal Kontrastmittel ist auch nicht immer so gut. Generell die Mammographie ist in ihrer Strahlenbelastung deutlich, deutlich rückgängig gewesen, so dass man wirklich sagt, dieses alle 2 Jahre, die Mammographie hat keine wesentlich hohe Strahlenbelastung, über die wir uns Sorgen machen müssten. Und die Ultraschallgeräte sind generell auch viel, viel sensitiver geworden. Also wir können heutzutage auch viel, viel mehr im Ultraschall schon sehen, was wir früher gar nicht gesehen haben.
Wer erkrankt am häufigsten? Gibt es da Studien? Also es sind auch Männer, ne? Es ist laut Deutscher Krebsgesellschaft etwa nur 1%. Aber ich meine, wer erkrankt bei uns Frauen so am häufigsten?
Also im Moment ist schon noch der Altersgipfel eher jenseits der 60. Gefühlt werden es auch immer jüngere Frauen, das stimmt auch. Kann auch was damit zu tun haben, dass wir eben so eine Vorsorge jetzt haben, dass die auch frühzeitiger diagnostiziert werden. Aber letztendlich ist es noch eine Krebserkrankung der älteren Frau. Wir können ja mal überlegen, ob Anfang 60, Mitte 60 ist ja auch noch nicht alt
ist ja
in unserer Gesellschaft. Aber genau. Eben nicht der jungen Frau, sondern der älteren Frau. Und eben Männer sind so ungefähr 700 Fälle tatsächlich pro Jahr da. Jedes Altersgipfel, wobei auch eher ältere.
Ja, ne? Ja. Genau. Ich habe gelesen, laut Deutscher Krebsgesellschaft ist in den letzten 40 Jahren die Zahl der Tumorfälle um das Doppelte gestiegen. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Also ich glaube, es hat eben auch was mit der guten Vorsorge jetzt zu tun, dass wir sie tatsächlich auch entdecken und tatsächlich auch bei Frauen, die vielleicht früher gestorben sind, die auch mit dem Brustkrebs gestorben ist, obwohl wir ihn gar nicht erkannt hatten schon. Ja, und wir auch durch unseren Lebensstil, und wir kommen vielleicht auch gleich nochmal so auf präventive Maßnahmen, ja. Stichwort Ernährung, Stichwort Bewegungsmangel, Stichwort auch andere Substanzen, die wir zu uns nehmen, ich sage jetzt mal Alkohol, Nikotin, das alles keinen positiven Effekt auf uns hat, sodass damit eben auch das Krebsrisiko generell steigt.
Welche Arten von Brustkrebs gibt es?
Grob gesagt, und ich möchte da gar nicht so sehr, weil wir könnten stundenlang über das rein Medizinische auch sprechen.
Ja.
Es gibt so 2 große Gruppen. Das ist einmal der hormonsensible Tumor und der nicht hormonsensible Tumor. Das heißt, bei dem einen Tumor spielen unsere weiblichen Hormone die Rolle, dass er überhaupt wächst und sich verbreitert, und bei dem anderen nicht. Dann gibt es eben auch noch andere Beschaffenheiten am Tumor, die wir sehen können. Das ist das sogenannte HER2-Neu-Antigen. Das heißt, es gibt Tumoren, die dieses Antigen haben und welche, die es nicht haben. Das macht dann auch einen Unterschied in der Therapie. Und es gibt so als dritte größere Gruppe, die vor allem die jüngeren Frauen auch betrifft, die sogenannten triple-negativen Tumore. Die haben keine Hormonrezeptoren und eben auch nicht dieses HER2-Neu-Antigen. Die sind oder die wachsen auch relativ schnell. Ich mag immer das Wort aggressiv nicht, aber es sind schon Tumoren, die wir auch etwas strenger therapieren dürfen. Genauso, das wären die großen Gruppen, die ich jetzt so definieren wollen würde. Letztendlich wird es alles sehr, sehr viel individueller. Die Tumoren werden jetzt auch immer noch mal genetisch untersucht, gerade wenn sie dann doch weiter fortgeschritten sind. Weil wenn wir so genetische Komponenten haben, dann auch die Therapien sich differenzieren können. Mhm. Genau.
Also die gute Nachricht ist ja, dass rechtzeitig erkannt und behandelt sind die meisten Erkrankungen heilbar. Und die Sterberate ist seit Jahrzehnten kontinuierlich rückläufig, was ja ganz wunderbar ist und good news. Es sterben pro Jahr 18.000 Frauen ungefähr hier, also an Brustkrebs. Aber rund 87%, und das ist ja eine große Errungenschaft aller Frauen mit dieser Diagnose, sind nach fünf Jahren noch am Leben. Welche Therapieansätze gibt es zu den vielleicht ja auch sehr unterschiedlichen Tumorarten, die du gerade erwähnt hast?
Also der Standard ist immer noch primär die operative Therapie, also der Tumor wird herausoperiert. Da haben sich jetzt in den letzten Jahrzehnten auch schon zum Glück die brusterhaltende Operation herauskristallisiert. Über 80% aller Frauen können brusterhaltend operiert werden. Auch die Operation der Achselhöhle, weil die gehört auch dazu, dass man Lymphknoten entfernt, hat sich sehr verändert hinzu. Wir holen nur noch den sogenannten Wächter-Lymphknoten raus und nur noch in einzelnen Fällen die komplette Achselhöhle von den Lymphknoten entfernt werden muss. Das ist so das Operative. Und dann kommt es immer darauf an, was wir jetzt für einen Tumor vor uns haben. Bei hormonsensiblen Tumoren gibt es dann die sogenannte antihormonelle Therapie. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, der Tumor ist herausoperiert. Wir wollen aber auch nicht, dass vielleicht noch irgendwo Zellen sind, die wir nicht mit dem Auge sehen. Und die wollen wir am Wachstum hindern. Und dafür gibt es eben Antihormone, dass die eben diese hormonsensiblen Tumoren nicht mehr wachsen können. Es gibt die Möglichkeiten einer Chemotherapie für spezielle Tumoren, gerade die triple-negativen Tumoren. Da empfehlen wir den Frauen doch eigentlich zu einer Chemotherapie. Die ein HER2-Neu-Antigen haben, kriegen Antikörper bzw. eine Immuntherapie. Und wenn brusterhaltend operiert wurde, kommt auch immer noch mal eine Bestrahlung der Restbrust, so wie wir es fachlich nennen, dazu. Und teilweise auch der Lymphabflussgebiete, wenn eben diese schon auch befallen waren. Also Operation, medikamentös und Bestrahlung sind so die Grundpfeiler der Therapie.
Mhm. Nun ist ja also eine Mastektomie, eine vollständige Abnahme der Brust, für viele ja auch so dieses Horrorszenario tatsächlich. Kann ich auch total verstehen, weil da einfach ein Stück Weiblichkeit genommen wird. Ist das immer notwendig? Es gibt ja sogar manche Menschen, die das fast schon vorsorglich machen, wenn eine genetische Präposition gegebenenfalls vorhanden ist. Wie sind da deine Erfahrungen?
Also generell ist eine brusterhaltende Operation in aller Regel möglich. Es gibt so drei Kategorien, die ich jetzt so nennen wollen würde. Einmal, wenn wirklich verschiedene Tumoren in der Brust sind und zwar weit verstreut, da würde es auch noch so von unserer Seite die Empfehlung geben. Dann gibt es tatsächlich Frauen, die aufgrund von Ängsten sagen, nee, ich möchte dann lieber meine Brust abgenommen bekommen und sie mir wieder aufbauen lassen, chirurgisch. Ja. Ich habe zu viel Angst. Und ein weiteres Kollektiv ist tatsächlich die Frauen, die eine genetische Veränderung haben und eben erhöhtes Brustkrebsrisiko haben, wo wir dann auch wirklich mit ihnen sprechen, okay, zur Risikominimierung wäre eine Abnahme beider Brüste dann sinnvoll und die natürlich kosmetisch sehr gut wiederhergestellt werden können.
Ja, da gibt es ja ganz, also viele Möglichkeiten.
Ja, genau. Nicht? Also, und dass es wirklich auch sehr natürlich wieder aussieht. Ja. Genau.
Genau. Und wenn ich jetzt so betroffen bin, wie finde ich für mich den richtigen Therapieweg? Also so dieses, ich finde, da spielt natürlich auch unheimlich viel Vertrauen eine Rolle. Also bin ich da beim richtigen Arzt? Wie finde ich den richtigen Arzt für mich? Welche alternativen Heilmethoden gibt es auch? Also wie finde ich für mich die richtige Therapieform?
Prinzipiell würde ich immer empfehlen, dass man sich an dem Brustzentrum, was so am nächsten ist, mal vorstellt. So, das ist auch eigentlich der Weg, weil wenn meistens ja doch beim Frauenarzt so dieser Verdacht besteht, wird er schon oder sie weiterverweisen an ein Brustzentrum in der Nähe. Und dann geht es tatsächlich darum, wie fühle ich mich mit den Ärzten dort? Und das kann einfach sehr unterschiedlich sein. Also Vertrauen spielt, denke ich, eine große Rolle. Und wenn man einen Arzt, eine Ärztin gefunden hat, wo das Vertrauen da ist, dann würde ich da auch wirklich bleiben, weil Vertrauen spielt eine ganz, ganz große Rolle. Brustzentren haben einfach sehr gut Regularien, wie sie zu therapieren haben. Das ist mittlerweile sehr festgelegt, Qualitätssicherung auch, dass eben zum Beispiel ein Brustzentrum auch beweisen muss, okay, wir behandeln auch so und so viel Frauen brusterhaltend. Also da ist man immer gut aufgehoben. Das Problem mit alternativen Behandlungs- bzw. Zusatzangeboten ist leider noch sehr in den Kinderschuhen. Da gibt es leider noch sehr wenige wirklich standardisierte Angebote. Das finde ich persönlich sehr schade, weil ich glaube, alternative Methoden wie zum Beispiel auch Maßnahmen aus der traditionell chinesischen Medizin, der ayurvedischen Medizin wären ganz toll zum Management von Nebenwirkungen. Da gibt es leider bisher nur ein paar Unikliniken, die das anbieten. So, das ist so mein Stand.
Ja.
Was schade ist, aber natürlich auch da können sich die Frauen informieren.
Ja, da bist du ja auch tatsächlich eine Fachfrau in dem
ja,
Bereich,
genau.
Und natürlich auch ein Verfechter. Ich sehe das auch als ganz, ganz wichtig, das unterstützend zu tun. Und dann hat man ja auch so ein bisschen die Form, also dass man selber was tun kann, theoretisch. Ne?
Genau.
Also bei einem chirurgischen Eingriff kann ich ja nichts tun. Nee. Da bin ich quasi wirklich im Vertrauen bei dem Arzt. Und bei so etwas ist es vielleicht ein wenig mehr Aktion und man hat wieder ein bisschen mehr die Kontrolle tatsächlich, was ja auch für die Seele gut ist. Wie hoch ist, bleiben wir nochmal so beim Körper, wir kommen gleich gern zur Psyche, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Bereich, der vielleicht auch gerade erst, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber in den letzten Jahrzehnten viel mehr Gewicht bekommen hat auch und Beachtung. Jetzt aber nochmal zum, wie hoch ist die Rückfallquote so statistisch deiner Erfahrung nach, wenn man einmal an Brustkrebs erkrankt ist?
Ich finde die Statistiken immer schwierig, deshalb will ich gar nicht so gerne diese Zahlen nennen, weil ich könnte jetzt sagen, okay, man hat eine Rückfallquote von 1%, da fühlen sich alle auf der sicheren Seite und trotzdem wird es die eine eben geben, die das leider hat.
Ja, klar.
Wenn eben die Operation im Gesunden oder der Tumor im Gesunden entfernt wurde, wenn die Therapien, die wir angeboten haben, gerade auch nochmal die Bestrahlung bei brusterhaltender Operation, kann das Rückfallrisiko um 30-40% minimieren, was ich wirklich ganz toll finde.
Ja, das ist hoch.
Und auch diese Antihormone können halt auch einen sehr, sehr großen Effekt haben. Und insofern ist es zum Glück heutzutage selten, ich möchte es einfach mal so formulieren, gerade in diesen Frühstadien ist es selten, dass der Krebs wiederkommt.
Ja, das ist ja.
Und wir haben hervorragendes Nachsorgemanagement. Also nach der Diagnose geht man alle 3 Monate im ersten 3 Jahren zu seinem Frauenarzt, zu seiner Frauenärztin, danach alle halbe Jahre und dann nach den 5 Jahren jährlich, wie es sonst auch immer war. Also da gibt es einfach gute Möglichkeiten, da auch sehr rechtzeitig, wenn es zurückkommt, das wieder zu entdecken.
Ja, und wann gilt man wirklich als geheilt? Ist das so nach diese 5 Jahre?
Definitionsgemäß nach 5 Jahren
ist
zumindest einfach, dass man sagt, okay, jetzt sprechen wir auch nicht mehr von Tumor nach, sondern machen wir wieder normale Vorsorgeprogramme letztendlich. Heißt natürlich dann aber auch nicht, dass der Tumor nie wiederkommen kann, muss man leider auch so ehrlich sagen.
Ja,
aber nach 5 Jahren, so die 5 Jahre sind, glaube ich, so eine magische Grenze für jede Krebserkrankung.
Ja. Was mir noch aufgefallen ist, da wollte ich nochmal einhaken, also Stichwort krebsfrei und gesund. du sagst es natürlich, Vorsorgeuntersuchungen haben sich verbessert und sind natürlich auch das A und O, um gesund zu bleiben in erster Linie. Nun ist es ja so, du erwähntest vorhin die Mammographie ab 50. Ich hatte selber einen Vorfall mit 39. Ich habe da einen Knoten ertastet, der mein Gynäkologe sagte, du, das machen wir, checken wir mal lieber. Geh mal zur Mammographie. Und ich kam also in diese Praxis hinein. Ich war Ende 30. Und da waren wirklich viele Frauen, die eher so Ende 30, also mein Alter, Ende 30, Anfang 40. Und ich habe mir dann wirklich nur gedacht, es ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, also komisch, dass es erst so ab 50 so diese magische Grenze gibt. Und eigentlich dadurch, dass wir ja auch einfach den Lifestyle, das hat sich ja verändert. Ja, also im Grunde genommen waren die alle jünger.
Ja, also das Thema mit Mammographie in einem Screening-Programm, da muss man wirklich erstmal die Zahlen sich auch nochmal anschauen. Da geht es dann tatsächlich darum, wie ist die Aussagekraft. Und die Brust ab dem 50. Lebensjahr ist einfach nicht so dicht, sodass die in der Mammographie viel besser beurteilt werden kann. Weil das Problem ist dann beim Screening wirklich, wir haben nur die Mammographie.
Ja, okay.
Da wird kein Arztkontakt vorher geschaltet. Also man lässt die Bilder oder die Frau lässt die Bilder machen und dann werden die Bilder von einem Arzt angeschaut, ohne dass er die Frau gesehen hat. Das heißt, wir müssen qualitativ gute Bilder haben. Und das ist halt, je älter man ist, desto einfacher ist es. Ich glaube, die Tendenz wird auch gehen, wie wir es verlängern, über 70, auch eventuell ab 45. Ich glaube, ab 40 wird es wahrscheinlich noch schwierig, weil dann allein die Mammographie einfach schwierig ist. Und dann werden es halt, weil wenn man Veränderungen sieht in dem Screening, geht halt der Brief raus, okay, wir brauchen noch eine Ultraschalluntersuchung, dann geht so dieses Ganze, wir müssen dann noch mal mehr gucken, was natürlich auch belastend ist. Die Möglichkeit aber einer Mammographie, wenn immer man irgendwelche Veränderungen merkt in seiner Brust, die ist natürlich immer gegeben. Ja, und deshalb immer, wenn je eine Frau eine Veränderung bemerkt, und sei es auch nur Hautveränderung, ja, es muss gar nicht ein Knubbel sein, den man tastet, sondern wirklich auch nur Hautveränderung, bitte zum Frauenarzt gehen, weil dann kann immer auch schon mal ein Ultraschall gemacht werden und gegebenenfalls auch natürlich eine Mammographie früher. Wie gesagt, das Screening, da müssen wir jetzt gucken, das ist ein Programm, wo wir wirklich dann auch nach Zahlen schauen, wie gut ist die Methode und wie sicher ist sie. Und da hat man sich halt damals auf die 50. Lebensjahr und ich glaube auch, das wird ein bisschen weiter nach vorne gehen. Und ich bin gespannt, was die MRT-Untersuchung auch irgendwann mal vielleicht doch auch mehr im Standard ist. Im Moment noch nicht.
Ja, aber es ist ja auch schön und spannend, dass du es sagst. Also es muss nicht dieser klassische Knoten sein, den man spürt. Und dann auch wirklich seinem Körper, also auf seinen Körper zu hören, sich selbst auch zu vertrauen und zu sagen, nein, ich gehe damit zum Arzt. Und es ist nicht nur eine Lappalie, sondern auch...
Also auch nochmal plädiere auch dafür, sich die eigene Brust regelmäßig abzutasten und anzuschauen. Es geht gar nicht darum, dass man vielleicht jeden Knoten selber tasten kann, aber wir selber kennen halt unsere Brust oder die beiden Brüste. Und wir können halt dem Frauenarzt sagen, das sah vor einem Monat noch anders aus. Der Frauenarzt sieht uns, wenn es gut geht, einmal im Jahr und dann sieht er aber halt auch noch ein paar mehr Frauen. Und es ist manchmal schwierig, dann so Unterschiede zu sehen. Ja. Und wir selber haben das eben in der Hand und dann auch, da möchte ich auch gerne ermutigen, wirklich auch in den Praxen anzurufen, zu sagen, ich möchte jetzt einen Termin. Und ich weiß auch, dass dann oft von den netten Helferinnen gesagt wird, ja, in 4 Wochen oder so, da auch wirklich hinzustellen, sagen, nee, ich habe einen Tastbefund, ich brauche einen früheren Termin.
Ja.
Oder mir ist was aufgefallen, ne? Es ist ja egal, wie man es nennt.
Diesen Mut zu haben, auch dafür sich einzustehen und zu sagen, ich brauche jetzt den Termin und nicht erst in 4 Wochen.
Genau.
Richtig. Wenn wir jetzt zum Thema Vorsorge, was kann ich selber tun, um quasi diese Erkrankung gar nicht zu bekommen? Was gibt's da auf quasi körperlicher Ebene? Ja, erstmal, wir kommen gleich zur Psyche. Was gibt's da für Möglichkeiten?
Also ich möchte voranstellen eigentlich sogar die Bewegung, weil irgendwie kommt immer oft so Ernährung. Ich möchte Bewegung generell als Gesundheitsbooster mal voranstellen für viele Erkrankungen und auch für Krebserkrankungen. Wenn wir uns regelmäßig bewegen in der Woche, und das heißt nicht, dass wir jeden Tag 2 Stunden mega Sport machen, dass uns die Zunge irgendwie auf dem Boden hängt, aber jeden Tag in die Bewegung kommen, sei es ein Spaziergang, sei es morgens irgendwie eine kleine Yoga-Einheit, was auch immer, jeden Tag Bewegung. Das finde ich ist sehr, sehr wichtig. Dann möchte ich sogar auch noch vor der Ernährung das Thema auch nochmal Alkohol, Zigaretten aufbringen. Also es ist immer viel die Diskussion, so in den Wechseljahren, ach nee, Hormone in den Wechseljahren nehme ich nicht, weil die krebsförderlich sind. Das Glas Alkohol am Abend ist mehr Risiko behaftet für einen Brustkrebs als die Hormonersatztherapie, wenn sie den Indikationen entsprechend durchgeführt wird. Deshalb Alkohol wirklich in Maßen, ja, und es wirklich zu reduzieren auf mal ein Glas. Und gerade bei uns Frauen, wir haben andere Toleranzgrenzen. Und natürlich Nikotin, möchte ich auch nochmal sagen, hat bei uns nichts zu suchen. Und dann geht's zu einer gesunden Ernährung. Und da möchte ich einfach eine ganz normale, vollwertige Mischkost, ja, wo alles auch mal erlaubt ist. Da ist auch mal das Stück Kuchen erlaubt, das Stück Schokolade, der Schweinshaxe, wie auch immer man so seine Gelüste hat. Aber halt in der Regel pflanzenbasiert, viele Ballaststoffe, viel Gemüse, Fisch und Fleisch einfach in Maßen, so das, was die Deutsche Ernährung, Gesellschaft für Ernährung auch vorgibt.
Ja.
Aber in dieser Klassifizierung möchte ich es auch Sport, Genussmittel und dann Ernährung.
Ja,
da kann
spannend.
Man sehr viel für sich machen.
Spannend, dass du da die Priorisierung, also man hat ja immer so diesen Dreiklang, Ernährung, dann Bewegung. Aber ich finde das sehr spannend, dass das tatsächlich ist. Es ist ja auch letztendlich, muss man sagen, wenn man ein bisschen aktiver ist, tust du ja unheimlich viel, auch schon für deinen Stoffwechsel, für dein ganzes System, sag ich jetzt mal. Auch wenn es nur ist, dass du eben pro Tag, keine Ahnung, deine 8000 Schritte oder 10.000 Schritte schaffst. Ne, es muss ja nicht immer, der Aufzug sollte möglichst stehen bleiben und die Treppe sollte benutzt werden. Also
es sind so Basissachen, ja. Wie gesagt. Also manche haben ja machen gerne Sport und die haben dann halt ihre tägliche Sporteinheit, aber es gibt eben auch diejenigen, die sagen, auch Sport ist nicht so meins, und dann kann man sich aber eben gut bewegen und was für sich tun, ohne dass man das Gefühl hat, man muss jetzt immer Sport machen.
Genau, das meine ich eben, dass man es im Alltag eben auch relativ gut einbinden kann, dass man einfach, wenn man das Bewusstsein, wenn man sein Mindset einfach mal ein bisschen switcht, ja, sozusagen. Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn jetzt haben wir irgendwie fast ausschließlich über die körperlichen Ansätze bei dieser Krankheit gesprochen. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Bereich. Wir erwähnten es bereits, das ist die Psyche. Welche Rolle spielt sie bei dieser Erkrankung, deiner Meinung nach?
Ich glaube generell, die Psyche, unser mentaler, emotionaler oder wie wir uns mental, emotional fühlen, hat generell einen hohen Einfluss. Und zur Entstehung finde ich es immer sehr schwierig. Auf der anderen Seite sehe ich schon auch, viele meiner Patientinnen hatten ähnliche Ausgangsbedingungen. Stress ist so auch ein großes Thema. Da kommen wir ja auch gleich, glaube ich, nochmal drauf. Aber vor allen Dingen dann natürlich in der Therapie und auch danach hat die Psyche einfach einen großen Einfluss. Also diese Therapie auch durchzustehen, wobei wir da, oder da merke ich zumindest, dass da häufig, ja, da marschieren alle Frauen meistens durch. Dann gucken sie auch nicht nach links und rechts. Okay, ich brauche die OP, ich brauche die Bestrahlung, ich brauche die Chemotherapie. Das wird alles relativ gut abgehakt. Es gibt ja auch zum Glück immer mehr psychoonkologische, oder nicht nur immer mehr, in jedem Brustzentrum braucht es einen Psychoonkologin, Psychoonkologe, der die Frauen begleitet. Was ein bisschen schwierig ist, ist es tatsächlich danach. Ja, weil dann ist irgendwie, ja, dann ist plötzlich die Therapie abgeschlossen. Jeder sagt so, jetzt bist du gesund. Und dann stehen die Frauen meistens da und dann kommt der Tsunami nämlich nochmal, weil dann setzt sich meistens irgendwie alle diese Erfahrung. Und viele merken dann halt auch doch, dass sie auch noch körperlich eingeschränkt sind und haben so das Gefühl, dass von außen aber erwartet wird, ja, jetzt bist du ja gesund, jetzt läuft wieder alles so wie vorher. Und vielleicht läuft eben auch gar nicht mehr alles so wie vorher. Und vielleicht ändern sich eben jetzt ganz viele Sachen. Und da fehlt es auch manchmal ein bisschen noch an Angeboten.
Wenn ich jetzt mal das zurückspule sozusagen und sage, okay, was macht die Psyche, also was macht Krebs mit der Psyche? Was macht die, wie reagiert die Psyche auf den Befund und was sind vielleicht die Symptome, sage ich jetzt mal?
Also erstmal würden natürlich, da werden Gefühle eben, ne? Ängste, Sorgen, Verzweiflung. Und das sind Gefühle, die unser Stresslevel auch in die Höhe treiben letztendlich. Und eben mit aber schlechten Gefühlen. Also man kann ja auch mit Glück irgendwie in eine Stresssituation kommen, aber es ist was anderes als mit Sorgen, Ängsten. Und ja, manche werden dann auch teilweise einfach sehr gelähmt, ja. Kommen auch in eine Traurigkeit. Es gibt ja auch wirklich Frauen, die dann depressive Episoden haben. Und eben der Stress da ist. Und der tut dann halt das Übliche auch, weil wenn wir einen hohen Stresslevel haben, ist es ja irgendwie so, als ob wir immer vor einem Tiger fliehen wollen. Da ist unser Körper immer auf Action und wir brauchen aber auch immer mal die Entspannung und das fällt dann halt schwer.
Was kann man da therapeutisch und auch interdisziplinär tun?
Ja. Also mein Go-To ist für alle eigentlich, dass ich sage, zweimal am Tag mindestens mal 5 Minuten bewusst atmen. Also ich finde, Atmung ist ein ganz, ganz schönes Tool, das ganz, ganz einfach ist, um uns wirklich körperlich aus dem Stressmodus rauszubringen. Mhm. Also wir haben ja hier am Lanzerhof auch wirklich eine Messmethode, um das zu zeigen, was da Atmung kann. Also meinen Frauen sage ich immer, morgens, bevor der Fuß aus dem Bett geht und abends, bevor das Licht ausgemacht wird, wirklich mal tief in den Bauch atmen, ja, länger atmen, mal auf 4 Schläge ein- und ausatmen oder auf 6 Schläge sogar, wirklich die Atmung sich zur Hilfe zu nehmen. Sich Dinge mit in den Alltag zu integrieren, die einem Freude natürlich machen, ja. Und eben auch gucken, was dann geht während der Therapie, wenn wir jetzt noch in der Therapie auch sprechen, aber das dann machen. Und wenn ich eben da vielleicht aktiv nicht so viele Möglichkeiten habe, aber dann vielleicht ins Kino zu gehen, mir vielleicht mal wieder meine Malerutensilien rauszuholen, weil ich gerne male oder gerne anders künstlerisch aktiv bin. Also das, was mir Spaß macht, zu mir zu holen und mich damit zu beschäftigen.
Alles, was einem gut tut.
Ja, genau.
Ne?
Sich mit Menschen umgeben, die einem gut tun. Auch da, und das mag ich auch, dass da Frauen auch teilweise dann da wirklich auch merken, okay, tut mir die Person jetzt gut? Und sich wirklich nur noch mit Menschen umgeben, die einem gut tun, die einem die Energie dann geben und nicht rauben. Mhm. Ja.
Du sagtest, also therapeutisch, was gibt es da für Ansätze? Also das sind ja alles Sachen, die ich sehr praktisch für mich tun kann.
Also es gibt Psycho-Onkologen, leider wie so die gesamte psychotherapeutische Linie ein bisschen schwierig teilweise dran zu kommen. In den Brustzentren gibt's die, dann ambulant wird es manchmal schwierig. Es gibt Selbsthilfegruppen und da gibt es auch neuere und modernere Selbsthilfe oder Selbsthilfe neu gedacht, eben wo es gar nicht darum geht, sich immer nur um die Erkrankung auszutauschen, sondern genau darum, wie kann ich in die Positivität kommen, wie kann ich für mich mein Leben wieder gut gestalten. Ich mache selber bei einem Verein mit, die nennen sich Lebensheldinnen, die wirklich die Selbsthilfe ganz neu denken und einfach ganz tolle Angebote für die Frauen auch machen, wo man dann Wochenend-Retreats mitmachen kann, wo es darum geht, wirklich uns selber wieder zu stärken, in all unserer körperlich, aber auch mentalen, emotionalen Kraft wiederzubringen. Und ich glaube, da wirklich die Frauen diese Angebote auch immer wieder zu geben und zu sagen, okay, es gibt Sachen. Ja.
Ja, dieses Mindset ist einfach so. Ich meine, wie bei allen Sachen. Aber gerade, glaube ich, bei so einer Erkrankung ist das Mindset, dass du da einfach in eine positive Schwingung kommst und Attitüde kommst und sagst, okay, das Glas ist eben nicht halb leer, sondern es ist halb voll. Und wie komme ich da auch, wie kann ich es weiterfüllen im Sinne von für mich füllen? Also.
Und eben auch wirklich den Mut aufbringen, auch sich Hilfe zu holen, weil das ist auch häufig, mache ich generell die Erfahrung, dass viele immer meinen, wenn es um die Psyche geht, das müssen wir alleine alles schaffen. Also es gibt viele Sachen, die wir auch alleine hinkriegen, aber es gibt eben auch Hilfe und die sich auch zu holen. Und wenn man wirklich in eine Richtung depressive Verstimmung abrutscht, dann auch zu sagen, okay, jetzt brauche ich einen Psycho-Onkologen, der mir da Unterstützung gibt. Mhm. Oder eben zu sagen, okay, ich hätte gerne Menschen um mich rum, die auch das durchgemacht haben, ich möchte mich austauschen in einer positiven Form, dann Lebensheldin irgendwie ja dahin zu gehen und genau, Hilfe. Wir müssen nicht alles alleine stemmen.
Ja, das ist auch ein ganz wichtiges, das ist auch richtig und das ist auch ein schönes Stichwort, weil ich habe einige Berichte und Dokumentationen von Frauen gelesen, mir angeguckt und was da auch so rausgekommen ist, so Stichwort Rollenbilder, ne? Die Krankheit greift ja mich als Frau an auch in meinem Bild, also meine Weiblichkeit, sage ich jetzt mal, also gerade die Brust und vielleicht auch die Brust, an der ich meine Kinder genährt habe. Also da sind ja so viele, wie soll ich sagen, Schichten, psychologische Schichten, die da irgendwie durchbrochen werden, nicht nur die körperlichen. Und das ist sicherlich auch etwas, dieses zu wissen, dass man da nicht alleine ist und dass man da eben auch mit einer großen Gruppe zusammen ist, ist die eine Sache. Und was mich aber auch wirklich interessieren würde, ist die Familie. Welche Rolle spielt die Familie auch? Also Freunde, Familie, so der nächste Umkreis. Ist da sozusagen, also einmal, welche Rolle spielt das Umfeld für die Person und dann für die Betroffene? Und dann aber auch, müssen die eventuell auch psychologisch begleitet werden? Weil das darf man ja auch nicht vergessen, dass da plötzlich Kinder sind, die vielleicht gar nicht damit umgehen können. Oder ein Mann ist, der völlig überfordert ist, vielleicht auch in der Pflege oder auch in dem Wegfall der Mutter. Also das sind ja ganz viele Schichten. Ja.
Schön, dass du das ansprichst, weil das ist wirklich wichtig. Also einmal natürlich eine ganz gute Familienstruktur, ein Freundeskreis gibt auch ganz viel Halt.
Ja.
Ja, und das sagen auch die Frauen. Also die meisten können sich ja dann auch auf ihre Kernfamilie, auf die Kernfreunde wirklich verlassen und sagen, boah, die haben mich da auch durch die Zeit getragen. Und ich finde es immer wichtig, also ich finde Offenheit wichtig. Ja, es gibt leider auch immer noch Frauen, die sich nicht trauen, über ihre Erkrankung zu sprechen. In der Familie wird es schwer, aber so es gibt auch wirklich welche, die Freunden nie das gesagt haben. Und das ist halt auch schwierig. Und gleichzeitig, das, was du angesprochen hast, auch die Familie, Freunde brauchen vielleicht manchmal Hilfe, weil es einfach schwierig ist. Stichwort Kinder finde ich ganz, ganz wichtig, mit denen gut zu sprechen. Das habe ich auch in meiner Arbeit als in der Palliativmedizin gemerkt. Man kann jedem Kind kindgerecht, altersgerecht Themen wie Krebs, Erkrankungen, auch nachher Tod und Sterben, man kann mit Kindern darüber reden. Manchmal können wir es vielleicht nicht selber als Eltern, dann macht es eben Sinn, dass es vielleicht jemand anders macht. Aber eine Offenheit ist wichtig, weil die Kinder spüren, dass irgendwas ist. Die merken, dass irgendwie die Mutter jetzt, die Mama nicht so, irgendwas ist da. Und das ist das Schlimmste, in dieser Ungewissheit zu sein, als zu wissen, okay, da ist jetzt gerade eine Erkrankung, die mehr ist als ein Schnupfen und gleichzeitig ja ebenso gut behandelbar. Und auch da eben wirklich sich die Hilfe zu holen, die es gibt. Es gibt für Angehörige auch ganz tolle Gruppen. Es gibt für Angehörige auch psychoonkologische Unterstützung. Für Kinder gibt es ja eben auch spezielle psychoonkologische Kinderunterstützung. Also da gibt es wirklich viel. Mit den Ärzten im Brustzentrum oder auch mit dem Frauenarzt sprechen und sich diese Kontakte holen.
Ja. Das Thema Reha ist ja ein ganz zentrales. Du hattest vorhin erwähnt, oftmals ist es so, dass die Frauen ihre Therapie durchziehen, mutig, stark und nach der Operation, nach der Bestrahlung, nach den Medikamenten und okay, jetzt bin ich irgendwie damit fertig so. Und das Thema Reha ist aber eine ganz wichtiges und eine spielt eine wichtige Rolle. Man kann ja einfach theoretisch nicht so einfach in sein Leben wieder zurück. Also sollte man auf jeden Fall nicht. Es tun natürlich viele Frauen, weil sie vielleicht auch gezwungenermaßen gar keine andere Möglichkeit haben. Sie müssen halt wieder in ihren Alltag und in die Strukturen, weil die Familie vielleicht auch so aufgebaut ist. Aber welche Rolle, nochmal ganz explizit gesagt, spielt die Reha in der gänzlichen Heilung?
Also es ist zuerst mal die Möglichkeit nach einer Therapie und wenn wir jetzt mal sagen OP, Bestrahlung und noch Chemotherapie, was auch nicht selten einfach ist, dann reden wir von einem Jahr Therapie, um da wieder in die körperliche Kraft wiederzukommen und da eben auch die Möglichkeit zu finden, mental, emotional aufzuarbeiten, gibt es eben die Möglichkeit für Rehabilitation, Anschluss, Heilbehandlung. Und das, finde ich, ist in Deutschland eigentlich gut geregelt, dass wir wirklich Anspruch haben an einer Krebserkrankung, insgesamt mindestens also 3 Aufenthalte im Abstand jeweils von einem Jahr zu bekommen. Um da auch alles mal setzen zu lassen, Angebote wie Bewegung wieder zu integrieren, auch wirklich gerade nach einer Brust- und Axilla, also Operation der Achselhöhle, ist manchmal auch die Bewegungseinschränkung im Brustbereich einfach eingeschränkt, da wirklich wieder in die Beweglichkeit zu kommen und eben psychoonkologisch Austausch mit den Mitpatientinnen dann zu kommen. Also viele finden dann auch so den Abschluss erstmal für diese Erkrankung. Es markiert so dieses, jetzt bin ich damit fertig. Und dann geht's ja darum, auch wieder in den Arbeitsalltag zu integrieren oder sich zu integrieren. Und manche können eben nicht von jetzt auf gleich wieder ihren Vollzeitjob zurück. Also da geht's dann auch um berufliche Wiedereingliederung, solche Themen. Also insofern finde ich es sehr, sehr wertvoll.
Ja, und das sind tatsächlich die Reha-Inhalte auch wahrscheinlich, also dieses Körperliche wieder. Und gibt es also von der psychologischen Seite Unterstützung? Gibt also körperlich Physiotherapie oder wie schauen genau. Wie ist das so praktisch?
Also in so einer ganz standardmäßigen Reha, die von der Rentenversicherung bezahlt wird, hat man eben Anspruch dann auf 2, also Physiotherapie, Lymphdrainage, wenn es sein muss, Sportprogramm, psychoonkologische Gespräche. Das Problem halt häufig ist, dass die Kapazitäten sehr gering ist. Also manchmal hat man dann ein Gespräch psychoonkologisch in 3 Wochen, was natürlich jetzt nicht immer ganz ausreichend ist. Und manchmal hat man auch nur einmal Lymphdrainage in der Woche, was auch nicht wirklich ausreichend manchmal ist. Und ich finde, in diesen Reha-Kliniken fehlt häufig der ganzheitliche Ansatz, sich mal alles anzuschauen. Es ist besser als an Akutkliniken, aber trotzdem fehlt mir so dieses, ja, das gewisse Etwas, was dann jede Frau auch nochmal individuell braucht.
Ja, ihr versorgt ja auch hier am Lanzerhof Sylt eure Gäste in einer Anschlussheilbehandlung. Was ist so der besondere Benefit oder das Besondere bei euch? Kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen?
Also einmal ist es Zeit. Ich glaube, wir haben unfassbar viel Zeit. Ja, also ich, wenn ich die Gästinnen dann hier aufnehme, habe eine Stunde für die Aufnahme, sehe immer regelmäßig zwischendurch die Gäste und habe dann auch Zeit zum Abschlussgespräch. Unsere Therapeuten haben Zeit und dann können wir sehr individuell. Also ich gucke mir die Frauen an, die kommen und sage, okay, sie brauchen jetzt vielleicht mehr Physiotherapie, Lymphdrainage. Bei ihnen ist vielleicht das Thema Bewegung jetzt nicht das Vordergründigste, weil sie sich selber schon viel bewegen. Ja, aber Physiotherapie, Lymphdrainage, dann können wir hier täglich das anbieten. Ja, wir können täglich Physiotherapie, Lymphdrainage, wir können Osteopathie anbieten. Eine ganz tolle, ganzheitliche Methode, um auch wieder Balance in unser System zu bringen. Mhm. Nicht nur körperlich, das geht dann auch weiter auf mentale und emotionale Ebene. Wir haben eben hier vor Ort Psychologinnen und eine ist auch wirklich ausgebildete Psychoonkologin, aber alle 3 haben Erfahrung, Menschen in schweren Situationen auch zu begleiten. Wir haben hier die Möglichkeit, tägliche Gespräche anzubieten. Wir haben ein tolles Rahmenprogramm, wo auch schon ganz viele Bewegungseinheiten, Yoga, Meditation. Wir haben auch immer Meditationen hier, Hypnosesitzungen. Also es gibt einfach ganz, ganz viel und sehr individuell.
Das ist letztendlich ja das, was man so als, worauf ihr spezialisiert seid, letztendlich diese ganzheitliche und individuelle, das Angucken des Menschen, genau. Wie weit spielt auch, wenn ich jetzt hier so sitze, ich gucke raus, dein wunderschönes Büro, ich gucke in die Dünen, wie weit spielt jetzt auch der Standort, der Ort generell eine wichtige Rolle im Heilungsprozess oder im Prä-Wiedereinstieg sozusagen, oder für den Wiedereinstieg? Inwieweit ist der Ort auch ein wichtiger?
Also ich finde Sylt generell einen sehr tollen Kraftort. Das habe ich selber erfahren. Ich kriege das aber von vielen, also nicht nur Gäste, auch Freunde. Also irgendwie ist Sylt ein magischer Ort. Und ich finde diesen Ort, wo wir jetzt hier sitzen, am Lanzerhof, Es ist ein wahnsinnig schönes Stückchen Erde. Wir sind so an der Wattseite. Das strahlt auch eine schöne Ruhe aus. Und gleichzeitig haben wir die Weite hier. Wir haben die Dünen. Wir gehen von hier 3 Minuten zum Strand. Wattseite, muss man sagen, auf die Westseite, wo es da ein bisschen turbulenter ist, muss man ein bisschen mit dem Fahrrad oder dem Auto fahren. Aber auch das ist nicht weit. Und ich finde, ein Spaziergang am Strand hat eine heilende Wirkung. Also da passiert ganz viel und das gebe ich auch meinen Gästinnen dann immer gerne mit. Gehen Sie mal an den Strand ganz alleine, ohne irgendwelche Ablenkung und lassen Sie dann mal passieren, was passiert. Und da können alle Emotionen mal rauskommen. Also da gibt es die Frauen, die weinen, die auch einfach nur schreien, auch mal ihre Wut rauslassen, ihren Ärger rauslassen. Also da darf alles sein und es heilt unheimlich. Und dann jetzt gerade, wo es wieder ein bisschen wärmer wird, auch dieses Barfuß im Sand, dieses Verbinden mit der Erde, mit dieses Verwurzeltsein wieder, das hat einen unheimlichen Effekt.
Ja, die Kraft der Natur ist halt hier so besonders spürbar. Ich finde auch dieses Meer und diese Weite, die man hat und die Luft, die natürlich sowieso die Lungen füllt mit viel Energie.
Und wo ich ja eben auch schon über die Atmung gesprochen habe, das ist dann auch das Nächste, dass ich mal sage, wenn Sie draußen sind, bleiben Sie mal 3 Minuten im Sand stehen und atmen Sie mit geschlossenen Augen. Und das macht dann auch so viel für unser Stresspegel. Also das ist, ich finde diesen Ort eben auch sehr heilsam.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Wie lange sollte man sich Zeit nehmen für so eine Anschlussheilbehandlung?
Also ich sage mal, die gesetzliche geht 3 Wochen und das finde ich auch ein sehr gutes Zeitfenster. Mhm. 3 Wochen finde ich so das Optimum, gerade wenn wir jetzt vom Lanzerhof sprechen, da kriegen wir wirklich richtig viel in den 3 Wochen hin.
Ja.
In der gesetzlichen sind 3 Wochen manchmal auch nicht so viel, aber bei uns würden wir in 3 Wochen richtig, richtig viel kriegen. Ja, ich meine, 2 Wochen, es ist immer schon mehr als gar nichts zu tun, deshalb 2 bis 3 Wochen, für mich wären 3 Wochen das Optimum. Genau, das würde ich so empfehlen.
Ja, je länger, desto besser.
Ja, genau. 4 Wochen. Also es ist auch keine Grenze gesetzt. Ich glaube, dann ist es auch irgendwann mal wieder gut, in den Alltag zu kommen. Ja. Aber so 3 Wochen wäre für mich so das, was ich sehr empfehlen würde.
Als ideal empfindest, ja. Welche Dinge gibt ihr vor allen Dingen auch so den Patienten, Patientinnen mit an die Hand, was sie so mit nach Hause nehmen können, was sie dann auch so in ihrem alten, gewohnten Umfeld vielleicht auch umsetzen können?
Also ich mache gerne so kleine Sachen wie diese Atemtechnik zum Beispiel, weil ich finde es oft schwierig zu sagen, ja, und jetzt meditiere doch mal jeden Tag 1 Stunde, damit du irgendwie, das klappt halt nicht. Aber sowas wie diese Atemtechnik, 2x5 Minuten am Tag, ich sag ganz gerne offene Gespräche, weil es wird was verändern, auch diese Erkrankung. Die Erfahrung mache ich auch. Das wird in der Beziehung auch was ändern. Es wird die Beziehung auf eine Probe stellen. Und es kann in beide Richtungen total bereichernd sein und natürlich aber auch zu Konflikten führen. Ich sage den Frauen auch gerne, dass sie wirklich mal sehr in sich hören, ist mein Lebensweg bisher der gut für mich ist? Brauche ich vielleicht noch andere Sachen? Und das dann eben offen zu kommunizieren, ohne irgendwie emotional Vorwürfe zu machen, aber zu sagen, passt mal auf, ich muss mich jetzt mal mit euch allen zusammensetzen in der Familie. Wir müssen Aufgaben anders aufteilen. Mhm. Ich kann nicht mehr alles machen. Ja, ich bin gerne eure Mutter, ich bin gerne die Ehefrau, aber das sind nämlich so Themen, die oft kommen. Ja, die Frauen sind oft einfach so die halt alles machen und da auch eben umdenken und dafür braucht es offene Gespräche. Und ich glaube, da diesen Mut auch zu finden, die offenen Gespräche zu führen, eben Hilfe annehmen, auch mal nicht mehr alles alleine machen wollen. Ich glaube, wir Frauen sind auch manchmal so, ach, das mache ich noch und das mache ich auch noch und ach, das mache ich auch noch. Nee.
Ja, und
wir haben Grenzen und diese auch zu verbalisieren. Ich glaube, das ist auch was hier nochmal wirklich gelernt werden kann, auch in diesen Gesprächen, in dieser Zeit, die wir für uns dann hier auch finden, zu merken, okay, ich muss auch für mich sorgen. Das ist ja, wie wir im Flugzeug immer hören, erst setze ich die Atemmaske auf, bevor ich anderen helfe, weil ich muss stabil sein, damit ich anderen überhaupt ja auch in die Kraft bringen kann.
Ja, das war nämlich auch sehr spannend, dass ich in diesen, wie gesagt, Berichten, die ich vorab studiert habe, war es tatsächlich auch so, dass bei vielen Frauen diese Diagnose und auch die Krankheit, die haben rückblickend, haben sie gesagt, das ist unheimlich, ich zitiere, positiv und dass sie sogar gestärkt aus dieser Situation herausgekommen sind und dieser Tsunami, sage ich jetzt mal, etwas unheimlich Gutes hatte. Also so paradox es sich ja jetzt erstmal anhört. Aber das hast du ja eben auch eingangs besprochen. Das sind wahrscheinlich auch deine Erfahrungen als Ärztin. Das
Also nach dieser ersten Schockstarre, die ja dann häufig kommt, also A, merken sie dann oft in der Therapie, boah, ich habe ganz schön viel Kraft.
Ja.
Also das auch alles durchzustehen, also das ist schon auch, was einem wieder zeigt, okay, wow, ich kann das. Und gleichzeitig ist es auch gerade so eine Erkrankung, die wirklich eben nicht ein Schnupfen ist. Also ich finde, Krebserkrankungen sind, glaube ich, häufig eine Erkrankung, wo man wirklich mal reflektiert, okay, was ist mein Anteil, nicht in dem Sinne von, bin ich schuld oder nicht schuld, sondern was kann und was möchte ich in meinem Leben oder wie möchte ich mein Leben gestalten, dass es jetzt für mich auch taugt? Und das oder diese Chance jetzt auch mal zu nutzen, das auch zu offen zu sagen. Also viele sagen auch Sachen einfach nicht offen und das ist so die erste Mal, wo sie sagen, nee, ich muss jetzt mal für mich einstehen. Mhm. Ich muss jetzt sagen, wie ich mein Leben haben möchte. Und viele sind wirklich, gerade wenn sie dann, ich war ein paar Mal jetzt auch bei den Lebenshelden so Retreats dabei, dieses auch sich mit anderen Betroffenen austauschen zu können, das gibt so viel Stärke dann auch und Kraft und es kommt dann wirklich auch so ein Strahlen in die Augen. Und ja, es mag paradox sein und auf der anderen Seite denke ich, eigentlich fast ist es manchmal logisch, dass man da was Positives rauszieht, gerade wenn es ja eben so eine gut heilbare Erkrankung mittlerweile ist. Und ich glaube, der Weg wird auch dahin gehen, dass ja auch viele Krebserkrankungen, aber unter anderem auch Brustkrebs, auch nachher, wenn man Metastasen da sind, eher in so eine chronische Erkrankung übergehen. Also dieser Schrecken auch vor Tod und Sterben jetzt gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Und dann nochmal erst recht zu gucken, wie möchte ich mein Leben leben?
So eine Zäsur ist es, ne? Aber es ist ja immer gut innezuhalten und mal stehen zu bleiben. Wir sind ja alle in so einem starken Movement und ständig unterwegs im Sinne von hier und da und wir catern für alle und am Ende des Tages ist es doch gut, sich auf sich zu besinnen. Genau. Und es gibt ja auch im Alltag, wie du schon sagtest, immer wieder diese Inseln, dass vielleicht tatsächlich man auch gesund bleibt und eben nicht diese harte Zäsur, diese harte Welle spüren muss.
Genau. Ja. Und vielleicht auch dieses Bewusstsein von so einer schwereren Erkrankung doch nochmal, okay, mein Leben ist, wir haben alle ein endliches Leben, müssen wir sagen, und das aber auch nochmal bewusst zu sehen und dann zu sagen, okay, und jetzt möchte ich aber hier das Bestmögliche auch aus meinem Leben rausholen. Ja. Eben auch nochmal zu überlegen, wie möchte ich eigentlich Gesundheit für mich definieren? Was ist für mich wichtig?
Ja.
Und da machen wir hier auch ganz viele Angebote, auch mal zu gucken, was ist denn die individuelle Gesundheit auch da? Wie möchte ich mich eigentlich ernähren? Wie möchte ich mich bewegen? Manche haben sich da auch noch nie drüber Gedanken gemacht.
Ja,
die leben so ihr Leben und ja, und da eben mal zu gucken, wie möchte ich wirklich auch gesund bleiben? Was ist mir wichtig? Wie möchte ich positiv bleiben? Weil die Vibes in uns drin, um es mal so zu sagen, die machen auch was.
Ja, natürlich.
Also, machen auch was mit unseren Hormonen, mit allem. Ja, also je positiver wir uns fühlen, desto besser für unsere Gesundheit auch.
Ja, schön. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Ich danke dir sehr, liebe Viola. Das war ein wirklich sehr umfangreiches, informatives und einfühlsames Gespräch. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir für die tollen Fragen. Ja, und die Möglichkeit, so dieses Thema Brustkrebs auch wirklich in die Öffentlichkeit hinzustellen und eben die tollen Angebote auch mal zu benennen, die es gibt. Es gibt eben so viel.
Ja. Das ist wunderbar und auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Ich hoffe, das kam auf jeden Fall rüber. Also sehr schön, vielen Dank. Hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch gerne in unsere Folge 234 unseres Longevity-Podcasts vom Lanzerhof Forever Young rein und erfahren Sie mehr über Brustkrebs und seine medizinische Erfolgsgeschichte. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.